Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller. Wie würde sich wohl eine Person in einer Gruppe verhalten, der wir besondere soziale Intelligenz zuschreiben? Wahrscheinlich würde sie die unterschiedlichen Kräfte und Interessen in dieser Gruppe so gut arrangieren, dass alle recht zufrieden sind und die Gruppe sogar gemeinsame Ziele erreichen kann, vielleicht sogar große. Soziale Intelligenz integriert also, stiftet Zusammenhalt und Kooperation, meint der Berliner Philosoph Michael Paun. Gerade aber erleben wir das Gegenteil. Unsere Gesellschaft zerfällt immer mehr in widerstreitende Grüppchen, bildet teils harte Lagergrenzen aus und kündigt Grundkonsense auf. Haben wir es also mit einer Krise der sozialen Intelligenz zu tun? Wenn ja, wie kann man diese Krise erklären und vor allem, was können wir dagegen tun? Bei mir zu Gast im Studio ist jetzt Michael Paun, Professor für Philosophie des Geistes an der Humboldt-Universität in Berlin und Autor des druckfrischen Buchs Macht und soziale Intelligenz, warum moderne Gesellschaften zu scheitern drohen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Paun, ziehen wir doch mal direkt ins Zentrum und stellen die Machtfrage. Wenn ein Staat sein Gewaltmonopol verliert, dann geht die bestehende Ordnung höchstwahrscheinlich unter. Siehe zum Beispiel Afghanistan, Syrien, Irak. Man könnte noch viele andere sogenannte Failed States anführen. Andersrum, solange eine konkurrierende Kraft das Gewaltmonopol, vor allem die Streitkräfte, eben nicht ausreichend hinter sich versammeln kann, kann sie auch nicht erfolgreich putschen. Siehe derzeitige Lage in Venezuela. Politische Macht und Gewalt sind also sehr eng miteinander verbunden. Sie aber widersprechen der gängigen These, dass Macht auf Gewalt beruht. Warum?
Ja, ich glaube, wenn man sich die Entwicklung von Machtverhältnissen historisch anguckt und dabei auch erstmal zurückgeht auf sehr, sehr einfache Machtverhältnisse, wie sie zum Beispiel in Gruppen von Tieren bestehen, dann sieht man, dass diese Machtverhältnisse oder die Etablierung dieser Machtverhältnisse zu einem großen Teil dazu dienen, einen Vorteil für die Gruppe zu erreichen. Und einen Vorteil für die Gruppe erreicht man in der Regel dadurch, dass man die Kooperation verbessert und vor allen Dingen gewaltsame Auseinandersetzungen reduziert. Es kann natürlich sein, dass um ein Machtmonopol innerhalb einer Gruppe zu erreichen, erstmal gewaltsame Auseinandersetzungen notwendig sind. Aber wenn man sich das dann anguckt, wie solche Gruppen sich auf die Dauer verhalten, dann sieht man, wenn dieses Machtmonopol oder wenn überhaupt feste Machtstrukturen erstmal etabliert sind, dann geht das Ausmaß der Gewalt zurück und dann geht das Ausmaß der Kooperation in der Gruppe hoch. Und beides ist vorteilhaft für eine Gruppe und deswegen hat sich das auch in der Evolution so ausgebildet.
Ein berühmtes Experiment, auf das Sie sich auch beziehen, ist das sogenannte Ultimatum-Spiel. Das ist ziemlich einfach. Da sind zwei Leute. Eine Person von den beiden kriegt 10 Euro und muss dann einen Deal finden mit der anderen Person, wie diese 10 Euro zu teilen sind. Denn wenn die andere Person den Deal ablehnt, dann sind die ganzen 10 Euro futsch. Und die Ergebnisse zeigen, dass die allermeisten den Deal dann annehmen, wenn mindestens 2 Euro geboten werden, wobei die meisten Bietenden mehr bieten, nämlich durchschnittlich zwischen 4 und 5 Euro. Und Sie interpretieren diese Ergebnisse jetzt als ein Indiz dafür, dass uns die Idee der Fairness und auch der Kooperation sehr nahe liegt, vielleicht sogar in den Genen liegt. Wenn man dieses Experiment jetzt aber mal umlegen würde in eine sehr skizzenhafte Anleitung zu Fairness in modernen Gesellschaften, dann vermute ich, würde man irgendwo bei John Rawls rauskommen, beziehungsweise bei seinem Grundsatz, dass Stärkere nur dann Vorteile bekommen dürfen, wenn die Schwächeren von diesen Vorteilen irgendwie auch profitieren. Wenn man sich jetzt aber in der realen Welt umschaut, Herr Paun, dann muss man doch feststellen, diese Grundregeln der Fairness, die werden nur sehr selten wirklich eingehalten, auch in demokratisch geführten Staaten. Ist dann also unsere Anlage zur Fairness vielleicht doch nicht ganz so robust, wie dieses Experiment andeutet?
Na, also dieses Experiment wird ja unter Laborbedingungen gemacht. Also unter Bedingungen, wo jetzt einfach nur die Frage des Teilens im Vordergrund steht und irgendwelche weiteren Einflussfaktoren so weit wie möglich ausgeschlossen werden, weil sonst würde das Experiment zu überhaupt keinen Ergebnissen führen. Sie haben völlig recht, in realen Gesellschaften gibt es eine Vielzahl von anderen Einflussfaktoren, also die menschliche Fähigkeit, fair zu handeln, die uns zum Beispiel von unseren nächsten Verwandten im Tierreich, von Primaten unterscheidet und die erklärt, warum, oder jedenfalls zum Teil erklärt, warum Menschen oder menschliche Gesellschaften schon von ganz, ganz früh an kooperativ waren, sehr egalitär waren. Diese Fähigkeit, und auch das zeigt die Geschichte der menschlichen Gesellschaften, dies ist natürlich auf bestimmte Bedingungen angewiesen. Das heißt, wenn es äußere Anreize gibt oder kulturelle oder ökonomische Traditionen, die Ungleichheit stimuliert, dann können Menschen sich sehr wohl unfair verhalten. Jeder kennt das aus seiner Erfahrung.
Sie haben es schon gesagt, Kooperation erhöht auch die Produktivität und, das haben Sie noch nicht gesagt, das könnte man aber noch hinzufügen, sie macht natürlich auch wehrhafter nach außen.
Unter bestimmten Bedingungen ja. Das ist mit eine der Erklärungen dafür. Also ein vielleicht sogar das beste Beispiel ist die Entstehung der griechischen Demokratie in den Stadtstaaten in Griechenland. Die haben ständig Kriege miteinander geführt. Also auch die Eliten innerhalb dieser Staaten standen unter Druck, die anderen Bevölkerungsteile einzubeziehen. Also vor allen Dingen von dem Moment an, wo man große Heere von Fußsoldaten brauchte. Und da gab es keinen anderen Weg, als die Kooperation mit den anderen Mitgliedern der Bevölkerung zu suchen. Und die Demokratie oder erstmal das Zugeständnis von solchen Rechten war der beste Weg dafür. Also für Athen hat sich das in ganz großen militärischen Erfolgen ausgezahlt, weil einfach die Leute, die Interesse hatten an ihrem Staat und die sich in diesem Staat gut aufgehoben gefühlt haben, die sind nicht so schnell weggelaufen.
Man sorgt also für mehr inneren Ausgleich, für mehr Teilhaberechte im Inneren auch und damit ist man auch nach außen hin stärker. Wie wichtig ist denn dieser Punkt? Also sind wir nur dann fair, sind Gruppen nur dann fair, wenn die Bedrohungslage von außen groß ist?
Na, so kann man das nicht sagen. Also es ist niemals so, es gibt bei den, wie soll man sagen, psychologischen und sozialen Verhältnissen von Menschen keine klaren Naturgesetze, keine deterministischen Naturgesetze. Es gibt immer eine Vielzahl von Faktoren, die unser Verhalten beeinflusst. Wie gesagt, die Fähigkeit, fair zu handeln und vielleicht auch eine Tendenz, fair zu handeln, steht unter dem Einfluss von vielen anderen Faktoren. Wenn man sich das aber jetzt in größeren historischen Zusammenhängen und vor allem in Extremsituationen anschaut, dann sieht man, dass der soziale Zusammenhalt, und jeder kennt das eigentlich auch aus eigener Erfahrung, dass der soziale Zusammenhalt ganz stark gestärkt wird, wenn es äußeren Druck gibt. Das hat evolutionär offensichtlich einen Sinn. Also dann sind die Gruppen wehrhafter, können sich besser verteidigen und ihre Gene dann weitergeben. Aber auch das ist kein Mechanismus, sondern das ist ein Faktor, der das Verhalten bestimmt. Und historisch lässt sich das, also ich hatte das Beispiel von Griechenland gebracht, in unserer näheren Vergangenheit lässt sich das vor allen Dingen in der Zeit unmittelbar nach dem Krieg beobachten.
Wenn man genau noch einen weiteren Rückblick in die Geschichte wagt, dann kann man ja auch zwei andere eher traurige Beobachtungen machen, nämlich zum einen, dass die Gesellschaften den inneren Ausgleich zumindest für den männlichen und für den freien Teil der Bevölkerung hergestellt haben, dass diese Gesellschaften immer wieder zerfallen sind. Also denken wir eben etwa an die antike griechische Demokratie oder auch an das frühe Rom. Zum Zweiten kann man aber auch sehen, dass sich soziale Ungleichheit fast überall und immer wieder wirklich bis in die Extreme gesteigert hat. Denken wir zum Beispiel an die europäischen Zustände kurz vor den Weltkriegen. Ist die soziale Intelligenz der Menschen dann vielleicht einfach nicht entwickelt genug, um für solche großen Gruppenzusammenhänge, gar für moderne Massengesellschaften tatsächlich zu funktionieren?
Ja, also es scheint da tatsächlich ein Problem zu bestehen. Also wenn man sich diese historischen Zusammenhänge, die Sie jetzt gerade genannt haben, anschaut, dann sieht man tatsächlich, dass menschliche Gesellschaften in stabilen Perioden eine ganz starke Tendenz haben, eine größere Ungleichheit auszubilden. Also sie haben irgendwelche Machtungleichgewichte, ökonomische Ungleichgewichte innerhalb der Gesellschaft. Die Leute, die mehr ökonomische Macht haben, können diese ökonomische Macht sehr leicht in politische Macht umsetzen, das dazu verwenden, noch mehr ökonomische Vorteile zu gewinnen. Und das führt dann letztlich oder birgt die Gefahr, dass der Zusammenhalt innerhalb dieser Gesellschaften runtergeht. Und Walter Scheidel hat das vor 2 Jahren in einer groß angelegten historischen Studie gezeigt, also in der er immer wieder zeigen kann, ja, die Ungleichheit ist eigentlich immer nur zurückgegangen, wenn es irgendwelche äußeren Katastrophen gegeben hat. Entweder Massenkriege, Epidemien wie die Pestepidemie des Mittelalters, Staatszusammenbrüche. Aber Menschen haben das sehr häufig versucht. Also häufig hatten gewisse Eliten Interesse daran, die Ungleichheit zu reduzieren. Und das hat aber praktisch nie funktioniert.
Wie kann man das erklären, dass diese Art von Umverteilungspolitiken eigentlich innerhalb bestehender Machtstrukturen nur so selten geklappt haben, beziehungsweise wenn sie geklappt haben, dann keine besonders großen Folgen hatten? Also die Landreformen, die es eben gab, die waren meistens zum Beispiel nicht besonders weitreichend.
Ja, ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass sich ökonomische Macht und politische Macht sehr leicht ineinander übersetzen lassen. Und das fördert die Ausbildung von Machtmonopolen und dann eben auch von Ungleichheit. Also Gruppen, die ökonomisch aus irgendwelchen Gründen bevorteilt sind, haben einfach auch einen größeren Einfluss auf die Politik. Also ich meine, das kann man in Deutschland gut beobachten, obwohl das bei uns alles noch in relativ gesitteten Verhältnissen zugeht. Früher war das viel einfacher, als es halt kein funktionierendes Rechtssystem gab. Da konnte man halt die Macht aber einfach bestechen oder sich eine Privatarmee anschaffen und damit seine Interessen durchsetzen. Ja, und für meine Begriffe bestimmte Entwicklungen, die wir in den Vereinigten Staaten, aber auch in einigen anderen Ländern sehen, also dass Milliardäre, die aufgrund der steigenden Ungleichheit halt über massive ökonomische Ressourcen verfügen, sind nicht nur imstande, eben eigene Bewegungen zu gründen, darüber politische Macht zu erringen, sondern gleichzeitig die politische Macht wieder dazu zu benutzen, weitere ökonomische Vorteile entweder für sich selber oder für ihre eigene Gruppe zu erlangen. Und das ist, glaube ich, ein Prozess oder ein Zusammenhang, gegen die wir noch kein vernünftiges Mittel gefunden haben.
Einige Gründe also dafür, warum sozial intelligente Anordnungen dann also nicht so oft sich durchsetzen können. Unter welchen Bedingungen hätten denn sozial intelligente Gruppenarrangements dann gute Chancen? Das ist ja eigentlich die Frage, die daraus resultiert.
Ja, also erstmal unter Bedingungen äußeren Drucks. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, die Hände in den Schoß zu legen, ist offensichtlich keine Alternative. Also muss man sich überlegen, was man machen kann. Und ich denke, es hilft auch nicht, es gibt nicht die eine große Theorie, also die Vorstellung eines Lichtenberger Politikers, dass man schnell alles kollektivieren kann, das wird sicherlich nicht funktionieren. Also jedenfalls nicht unter den Bedingungen einer Demokratie, wo Gruppen, die dagegen sind, auch die Möglichkeit haben, diese Maßnahmen dann wieder rückgängig zu machen. Sondern ich glaube, was man nur machen kann, ist, man kann erstens versuchen, die Bedingungen, die sozialpsychologischen und soziologischen Bedingungen, Faktoren besser zu verstehen. Und so viel man jetzt weiß, ist, glaube ich, einer von mehreren Ansatzpunkten. Also einmal die beeinflussbaren Faktoren, die zum Beispiel den sozialen Zusammenhalt beeinträchtigen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass unterprivilegierte Gruppen aus Stadtzentren vertrieben werden oder dass wir durch eine bestimmte Art von, also wir, mit wir meine ich jetzt die Gruppe, der ich selber angehöre, ja, die selber auch einen Anteil daran hat. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Milliardäre oder so.
Und die Gruppe wäre dann das linksliberale Akademikertum?
Ja. Ja, also das muss man einfach, ja, also wir tragen dazu bei, dass Leute, die weniger verdienen, aus den Stadtzentren und schönen Teilen vertrieben werden und dann in die Außenbezirke müssen, wo sie dann auch in der Schule unter sich sind, wo dann die Qualität der Schulen runtergeht und so weiter. Das ist einer von vielen Faktoren. Und ich glaube, wenn man daran ansetzen will, wie gesagt, muss man an vielen kleinen Stellen gucken, oder erstmal auf den ersten Blick vielleicht auch trivialen oder jedenfalls an wenig spektakulären Punkten anzusetzen, die aber dazu führen, dass alle etwas davon haben, von einer Verbesserung.
Herr Paun, wir haben schon gesehen, Gruppen und Gesellschaften sind ziemlich stabil, zufrieden und produktiv dann, wenn sie relativ egalitär sind, also breite Teilhaberechte einräumen und Ungleichheiten einigermaßen gering halten. Jetzt befinden wir uns aber gerade in einer gesellschaftlichen Situation, die viele zu Recht besorgt, denn nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westlichen Demokratien geht der soziale Zusammenhalt mehr und mehr verloren, die Stabilität und Zufriedenheit sinkt. Wie erklären Sie das in diesem konkreten historischen Augenblick?
Um das zu erklären, muss man einen kleinen Moment historisch zurückgehen. Die Zeit, die wir als Ausgangspunkt nehmen, ist die Nachkriegszeit. Und die Nachkriegszeit, in der Nachkriegszeit ist die Ungleichheit in einem historisch extrem außergewöhnlichen Maße zurückgegangen. Also das einzige vergleichbare Fall war der des Zusammenbruchs des Römischen Reiches. Man muss dazu sagen, das sind Schätzungen, ne? Da gibt es keine wirklich verlässlichen Zahlen, aber es gibt ganz gut begründete Schätzungen, die zeigen, also es hat in der jüngeren Geschichte, also in den letzten 2000 Jahren, drei solcher Rückgänge gegeben. Das eine war der Zusammenbruch des Römischen Reiches, das zweite waren die Pestepidemien im späten Mittelalter und dann in der Nachkriegszeit. Und das erklärt sich dadurch, dass einerseits der äußere Druck durch die Kriegszeit noch da war in den Erinnerungen und zweitens, dass dieser äußere Druck anhielt durch die Blockkonfrontation. Die Blockkonfrontation nimmt seit Beginn der 80er Jahre, seitdem es klar ist, dass oder jedenfalls ist sich abzeichnet, dass die Machtstrukturen im Warschauer Pakt weniger stabil sind, nimmt diese Konfrontation ab. Seitdem nimmt die Ungleichheit zu. Und durch den äußeren Druck nimmt gleichzeitig auch der innere Zusammenhalt ab. Und das Problem dabei ist, dass diese Prozesse sich gegenseitig verstärken. Also wenn zum Beispiel aufgrund von der Steuerreform und der Zurückdrängung der Wohlfahrtssysteme in den Regierungszeiten von Thatcher und Reagan die Ungleichheit zunimmt, dann hat das gleichzeitig zur Folge, dass die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sich weiter voneinander entfernen, dadurch der soziale Zusammenhalt belastet wird und der belastete Zusammenhalt ist zusätzlich erschwert, Maßnahmen zu ergreifen, die die Ungleichheit wieder reduzieren. Das heißt, sie haben einen sich selbst verstärkenden Prozess und in diesem Prozess stecken wir gerade.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, Druck von außen begünstigt Fairness im Inneren. Aber was folgt dann daraus? Weil wir können ja nicht wollen, dass wir neue Feindschaften, womöglich irgendwelche zwischenstaatlichen Kriege begünstigen, fördern, um sozusagen Fairness im Inneren wahrscheinlicher zu machen.
Nein, auf keinen Fall. So ist es in der Geschichte immer wieder passiert. Ja. Also die innere Zerstrittenheit hat dann dazu geführt, dass Machtsysteme zum Beispiel zusammengebrochen sind und unter anderem dadurch dann Kriege entstanden sind oder einzelne Länder aufgrund ihrer inneren Kohärenz so mächtig geworden sind, dass sie andere überfallen konnten oder ein Machtmonopol einrichten konnten. Nein, das ist natürlich offensichtlich keine Strategie. Was man machen muss, ist natürlich, sollte man versuchen, die Ungleichheit dort, wo es geht, zu regulieren. Das kann man einerseits durch öffentlichen Druck, also zum Beispiel das Auseinanderklaffen der Maximalverdienste, zum Beispiel von Top-Managern zu den gewöhnlichen Arbeitseinkommen, ist über sehr, sehr viele Jahre hochgegangen. Es ist in Deutschland in der allerletzten Zeit wieder etwas zurückgegangen. Man kann das interpretieren, wie gesagt, die Zahlen sind dafür noch nicht stabil genug, aber man kann es interpretieren als die Konsequenz einer öffentlichen Diskussion darüber. Ich glaube also, dass sehr wohl öffentliche Diskussion und die Vorstellung, auch das, was die Gemeinschaft akzeptiert, dass das einen Einfluss darauf hat. Zweiter Punkt ist, man kann schauen nach besonders offensichtlichen Fällen, die den sozialen Zusammenhalt beeinträchtigen. Ich hatte eben schon hingewiesen auf Probleme der Verdrängung bestimmter Bevölkerungsgruppen aus den Innenstädten. Daran kann man etwas machen. Also das sind Punkte und wie gesagt, also eine Reduzierung der Ungleichheit natürlich auch durch steuerliche Maßnahmen oder soziale Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass man diese Ungleichheit per Federstrich abschaffen kann, aber einen gewissen Einfluss wird man darauf haben. Also es gibt einige Punkte, an denen man ansetzen kann.
Jetzt haben Sie schon ein paar Möglichkeiten der Ungleichheitsreduktion angeführt. Wenn man sich die empirischen Studien, mit denen Sie sich befassen, vor Augen führt, dann könnte man zusammenfassen, relativ hohe soziale Gleichheit, die wirkt positiv auf die wirtschaftliche Produktivität, auf den Zusammenhalt der Gesellschaft, auf das Bildungsniveau, auf die Gesundheit und sogar auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Man könnte also denken, ein wahres Zaubermittel. Wie dann also erklären, dass es spätestens jetzt, wo die negativen Folgewirkungen der Ungleichheitspolitik in der letzten 20, 30 Jahren ja relativ klar sich zeigen, wie kann man dann erklären, dass die gemäßigten Parteien nicht spätestens jetzt allesamt auf die Herbeiführung von mehr sozialer Gleichheit setzen?
Ja, weil das extrem schwierig umzusetzen ist. Also natürlich sind diese Faktoren da. Erstmal sind viele von diesen Faktoren nicht ausreichend bekannt. Selbst wenn sie bekannt, also die entsprechenden Studien bekannt wären, denken Sie an die Reaktionen auf Klimastudien, könnten Gruppen, die einfach ein Interesse daran haben, die zu verhindern, könnten das anzweifeln. Also dafür gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Also selbst wenn insgesamt ein gesellschaftliches Interesse an einer Reduzierung der Ungleichheit besteht, heißt es erstens nicht, dass die Menschen, die dieses Interesse tatsächlich haben, in diesem Interesse handeln würden. Also das beste Beispiel dafür sind die Anhänger von rechtspopulistischen Parteien. Die sind zum großen Teil sozial unterprivilegiert, wählen aber Parteien oder Bewegungen, die ihre Unterprivilegierung noch verstärken. Also denken Sie an den Brexit oder denken Sie an die Steuerpolitik von Trump oder an die Polemik oder an die Versuche der Republikaner, das amerikanische Gesundheitssystem, Obamacare, wieder abzuschaffen. Ja, ist vollkommen gegen die Interessen. Trotzdem machen die Leute das unter anderem, weil da emotionale Faktoren, vor allen Dingen Angst, eine ganz wichtige Rolle spielen.
Darf ich da gerade einmal einhaken? Das ist ja eine sehr, sehr interessante Frage. Die Frage, warum wählen Menschen gegen ihre eigenen Interessen, was sozial benachteiligte Menschen zum Beispiel dann tun, wenn sie rechtspopulistische Parteien mit neoliberalen Wirtschaftsprogrammen wählen. Sie sagen, da spielen psychologische Gründe eine wichtige Rolle, Abstiegsängste, Ängste vor dem bedrohlichen Fremden, Unzufriedenheit mit der eigenen sozialen Stellung, aber auch Ausgrenzungserfahrungen. Dann stellt sich ja die diffizile Frage, wie mit diesen Ängsten sinnvoll umgehen.
Ja, ich glaube, das ist ein weiterer Hebel, um diese Form von Zerfall oder Schädigung des sozialen Zusammenhalts zu bekämpfen. Also indem man einfach guckt, also wodurch werden diese Ängste stimuliert? Also ein ganz offensichtlicher Punkt ist Migration. Also das ist ein Punkt, bei dem man diesen Leuten, wenn überhaupt, dann nur in einem beschränkten Maße entgegenkommen kann. Aber es gibt natürlich andere Fälle, ganz alltägliche Dinge, wo viele Leute ausgegrenzt werden, entweder durch Diskussionen, durch einen bestimmten Sprachgebrauch oder das Beispiel, das ich eben schon brachte, dadurch, wo sie leben und wo ihre Kinder auch leben. Ja, also indem sie eben verdrängt werden von anderen besser gestellten sozialen Gruppen. Also auch auf diese Art und Weise kann man Ängste vermeiden. Und dann gibt es natürlich ganz handgreifliche Ängste. Also Globalisierung, die an vielen Stellen wahrscheinlich nicht so schlecht ist, wie sie manchmal dargestellt wird. Aber die hatte unter anderem eben zur Konsequenz, dass die Konkurrenz für Menschen, die relativ einfache Tätigkeiten ausführten, wesentlich größer wurden, während Leute wie wir davon profitiert haben, weil wir jetzt leichter in andere Länder fahren können und so weiter und so fort. Auch an den Stellen muss man ansetzen. Das heißt auch, dass die soziale Sicherheit gestärkt wird, sodass also aus den Gründen die Angstbereitschaft dieser Leute nicht so stark stimuliert wird.
Also vor allem Inklusionsbestrebungen, die Sie da jetzt anführen. Jetzt haben Sie vorher gesagt, auf die Frage, naja, aber warum gibt es dann nicht größer angelegte Versuche der sozialen Umverteilung und Inklusion? Sie haben gesagt, das lässt sich nicht so leicht umsetzen tatsächlich. Liegt dann also, könnte man also dann sagen, die Krise der sozialen Intelligenz, denn das ist ja diese These von Ihnen, ne? Wir haben es mit einer Krise der sozialen Intelligenz zu tun, auch jetzt, die liegt darin, dass wir nicht gut mit kurzfristigen politischen Folgewirkungen von solchen Umverteilungsmaßnahmen, von Inklusionsmaßnahmen umgehen können.
Auf eine bestimmte Art und Weise schon. Also es ist sicherlich eine Art und Weise, das zu beschreiben, also dass wir unsere langfristigen Interessen gegen solchen kurzfristigeren Interessen und natürlich auch den Interessen einzelner Gruppen opfern, dass wir sie auch opfern bestimmten emotionalen Reaktionen. Ja, also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Also letztlich soziale Intelligenz, also gerade wenn Sie dieses Ultimatumspiel sehen, ja, dann geht es da gerade darum, ein langfristiges Interesse letztlich an einer dauerhaften Kooperation mit einer Person, diesem langfristigen Interesse gerecht zu werden, indem man ein kurzfristiges Interesse, nämlich das ganze Geld für sich selber zu nehmen.
Wie es der Affe tun würde?
Wie das Affen machen würden. Deswegen klappt das bei denen mit der Kooperation nicht so gut, dieses kurzfristige Interesse eben dem langfristigen Interesse unterzuordnen. Und das ist etwas, was man bei so ganz offensichtlichen Dingen ist das sehr leicht zu erkennen. Aber bei sehr langfristigen und schwer zu durchschauenden Kausalbeziehungen ist das eben entsprechend schwieriger. Das ist ja auch einer der Gründe dafür, warum es diese ganze Polemik gegen die Klimapolitik gibt. Ja, also das ist alles so lange hin und wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Und dann kann man das einfach ignorieren. Und das passiert auf der sozialen Ebene eben auch.
Abschließend gefragt, Herr Paun, bevor wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, angesichts dieser düsteren Prognose oder Diagnose ja eigentlich eher, wenn Sie sich mal geschwind in die Rolle des Politikberaters begeben würden, was wären dann die allerwichtigsten ein, zwei Punkte, die Sie der Politik jetzt tatsächlich mit auf den Weg geben wollten, angesichts dieser Dynamik der sozialen Intelligenz?
Ängste ernst nehmen, die Ursachen für diese Ängste bekämpfen an den Stellen, wo es am offensichtlichsten ist. Und ich glaube, Wohnsituation, Bildung, also gerade auch solche Zusammenhänge, die sich nicht nur für eine Generation auswirken, sondern auch über zum Beispiel über das Bildungssystem über mehrere Generationen, an diesen Stellen möglichst gut anzusetzen und letztlich auch zu versuchen, die Zusammenhänge letztlich über wissenschaftliche Studien besser zu verstehen. Also es gibt ganz viele Stellen, da wissen wir einfach überhaupt noch nicht genau genug Bescheid und die Evidenz, die wir haben, ist einfach noch nicht ausreichend.
Herzlichen Dank, Michael Paun, für dieses weitsichtige Gespräch. Und wenn Sie dazu noch mehr lesen wollen, dann sei Ihnen Michael Pauns Buch empfohlen. Es heißt Macht und soziale Intelligenz, warum moderne Gesellschaften zu scheitern drohen und ist gerade bei S. Fischer erschienen. Wir haben gerade schon ziemlich viel über gesellschaftlichen Zusammenhalt gesprochen, über die Voraussetzungen sozialer Bindekräfte. Nächste Woche feiern wir den runden Geburtstag einer Schrift, die den rechtlichen Rahmen dieses Zusammenhalts bereitet. Das deutsche Grundgesetz wird stolze 70 Jahre alt. Aber wie stabil ist dieses Grundgesetz, das eben nicht Verfassung heißt, tatsächlich? Ist es den gegenwärtigen Herausforderungen gewachsen? Dieser Frage geht jetzt Eva Marlene Haussteiner im philosophischen Wochenkommentar nach.
Das deutsche Grundgesetz hat sich über 7 Jahrzehnte als bemerkenswert robust erwiesen. Es gilt global als Erfolgsgeschichte. Aber ist das Grundgesetz wirklich ein Stabilitätsgarant? Also ist es für aktuelle und künftige Herausforderungen gut gerüstet? Von der EU-Integration bis hin zu Angriffen von rechts? An dieser Frage hängt ein Grundproblem der politischen Philosophie, das schon den französischen Philosophen Montesquieu beschäftigt hat, nämlich: Wie lässt sich politische Stabilität herstellen? Gibt es überhaupt Verfassungen für die Ewigkeit? Oder sind wir besser beraten, Verfassungen immer wieder anzupassen oder sogar zu erneuern? Die Autorinnen des Grundgesetzes waren in dieser Hinsicht doppelt bescheiden. Erstens war das Grundgesetz von Anfang an als Provisorium konzipiert. Es sollte, so die Präambel, für eine Übergangszeit eine neue Ordnung geben, also bis zur Wiedervereinigung. Daher auch Grundgesetz und eben nicht Verfassung. Zweitens ist es auch relativ leicht anzupassen. Von Tierschutz bis zur Föderalismusreform, 63 Mal wurde das Grundgesetz bislang geändert. Nicht zur Debatte stehen lediglich seine Grundfesten, Grundrechte, parlamentarische Regierungsform, Föderalismus. Sieht so also eine ideale, dauerhafte Verfassung aus, flexibel gegenüber neuen Anforderungen, aber unerschütterlich in ihrem Grundbestand? In einer Phase, in der sogar in Mitgliedstaaten der Europäischen Union Rechtsstaat und Verfassungsordnung ausgehöhlt werden, in Polen und Ungarn nämlich, und zwar durch gewählte Regierungen, ist hier durchaus Skepsis angebracht. Zwar ist das Grundgesetz weltweit geachtet für seine Vorkehrungen der wehrhaften Demokratie. Parteienverbot und Grundrechtsentzug sollen als Notbremse gegen antidemokratische Angriffe dienen. Diese drastischen Maßnahmen greifen aber eigentlich erst, wenn es schon zu spät ist. Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht bei der letzten Ablehnung eines NPD-Verbotes argumentiert, die NPD sei quasi noch nicht gefährlich genug. Der Kitt, der die demokratisch-freiheitliche Ordnung in Deutschland schützen soll, ist grundlegender. Der Respekt vor dem politischen Gegner, eine lebendige Zivilgesellschaft, ja auch ökonomische Gerechtigkeit. Diesen Kitt zu garantieren, ist einem Verfassungstext kaum möglich. Ein Blick auf die Vorgänge in den USA etwa dieser Tage zeigt, dass ein altehrwürdiger Verfassungsrahmen wenig nützt, wenn politische Gepflogenheiten und Normen langsam korrodieren und die gesellschaftliche Polarisierung überhand nimmt. Im Lichte solcher Gefahren scheint der letzte Artikel des Grundgesetzes fast schon waghalsig. Dieses verliere nämlich, Zitat, seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. So sehr dieser Artikel auf die Wiedervereinigung hingeschrieben war, das Grundgesetz enthält die Möglichkeit seiner eigenen Abschaffung. Aber es formuliert eben auch den Anspruch, dass dies auf demokratischem Wege geschieht. Als Prozess, an dem die Bevölkerung teilnimmt, vermutlich durch eine neue verfassungsgebende Versammlung, die die Gesellschaft integriert. Dass das Grundgesetz seine eigene Erneuerung mitregelt, ist vielleicht sein bemerkenswertester Stabilisierungsversuch. Er bietet die Chance, eine neue Verfassung für neue Umstände zu schaffen, etwa für Deutschland in einem noch enger integrierten Europa. Er birgt aber natürlich auch Risiken, nämlich die Abschaffung der Demokratie auf demokratischem Wege. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Verfassungen beträgt weltweit weniger als 20 Jahre. Und auch wenn das Grundgesetz nun stolze 7 Jahrzehnte überdauert hat, seine Mütter und Väter haben gewusst, dass kaum eine politische Ordnung von Dauer ist. Von ihnen können wir lernen, dass auch unser bestens verfasstes Gemeinwesen fragil ist, des Engagements und der Verteidigung bedarf. Wir können aber auch lernen, dass eine friedliche Erneuerung dieser Ordnung, falls sie einmal nötig wird, trotz aller Risiken denkbar ist.
In der Offenheit liegt die Stabilität. Diese Hoffnung zumindest beseelt das Grundgesetz. Der philosophische Wochenkommentar von Eva Marlene Hausteiner war das. Auch kurz bevor die Urnen nach einem ganzen Wahlmonat in Indien schließen, inszenieren sich viele Politiker der rechtskonservativen BJP-Regierung als geistige Nachfolger des frommen Arjun. In der Bhagavad Gita, dem wohl berühmtesten Text des Hinduismus, führt Arjun einen Dialog mit dem göttlichen Wagenlenker Krishna. Und dieser Gesang der Erhabenen, der spielt auf dem Schlachtfeld. Es geht also um die Frage nach dem gerechten Krieg. Was aber gilt Krishnas Wort heute noch in Indien? Welche Bedeutung hat die Gita für die indische Philosophie und welche Rolle spielt sie in der Politik? Gerd Brendel hat in Bombay und Neu-Delhi nach Antworten gesucht.
A massive controversy in Maharashtra. At the center of it all, Die Wellen schlugen hoch im letzten Sommer, als die rechtskonservative BJP-Regierung des indischen Bundesstaates Maharashtra einen privaten Verein dabei unterstützte, die Bhagavad Gita an staatlichen Colleges zu verteilen.
Do you have problem with Bhagavad Gita?
One book. One thing very clear, sir. Before you even said it, I clarified.
Who has a problem with it?
Liberale und Linke sahen den säkularen Charakter des indischen Bundesstaates bedroht. Die Hindu-Nationalisten der Regierungspartei dagegen fordern den Gesang des Erhabenen zum Rashtriya Granth, zum nationalen heiligen Buch zu erklären, was nicht Hindus wie Sikhs, Christen und vor allem Muslime ausschließen würde. Dabei geht die Vorstellung von der Bhagavad Gita als quasi Bibel des Hinduismus auf die britische Kolonialzeit zurück.
When the British came to India, they said, "Where is your Bible? Where is your Koran?"
Als die Briten nach Indien kamen, fragten sie die Hindus nach ihrer Bibel, ihrem Koran.
And Indians were like,
und bekamen keine eindeutige Antwort,
sagt der Mythologe Devdutt Patnaik.
So the British said, "We will find."
Also sagten die Briten, wir finden das für euch. Schließlich sind wir die Herren im Lande. Die Veden fanden sie zu verwirrend. Da entschieden sie sich für die Gita als heiliges Buch, weil sich nach ihrer Sicht darin sehr monotheistische Ideen finden.
Die Bücher des selbsternannten Mythologen Devdutt Patnaik, in denen er die hinduistische Götterwelt für die urbane Mittelschicht erklärt, sind Bestseller. My Gita, meine Gita, lautet seine Interpretation des Dialogs zwischen Krishna und Arjun am Vorabend der Schlacht der Pandavas gegen ihre Verwandten, den Kauravas. Arjun schreckt davor zurück, gegen seine Cousins in den Krieg zu ziehen, aber sein Wagenlenker, der erhabene Krishna selbst, zeigt ihm die Konsequenzen seines Handelns auf.
You are the product of your past life. How can I judge you?
Du bist das Produkt deiner früheren Leben. Das ist die Grundvoraussetzung im Hinduismus und in der Bhagavad Gita. Wie kann ich über dich urteilen? Alles im Leben ist Ursache und Wirkung. Was für dich funktioniert, muss nicht für mich funktionieren. Es gibt nichts Richtiges oder Falsches. Aber du musst Verantwortung übernehmen. Arjun macht das nicht. Er will nur die Vorteile seiner Königswürde. Er will nicht den Preis dafür zahlen.
Arjun is not taking responsibility. He wants the benefits of being a king. He doesn't want to pay the price of being a king.
In der Bhagavad Gita spricht Krishna:
Es gibt kein höheres Gut für den Kshatriya,
einen Angehörigen der Kriegerkaste,
als die gerechte Schlacht,
weil es Arjuns Dharma entspricht. Aber was bedeutet Dharma? Moral? Ganz bestimmt nicht im Sinne einer universellen Ethik. So Patnaik.
What is the original meaning of the word Dharma?
Was bedeutet Dharma ursprünglich? Sich selbst sein. Und das ist ein Problem, denn um sich selbst zu sein, muss man wissen, wer man ist.
You have to know who you are.
Um entsprechend zu handeln. Die Moral eines Prinzen im Mahabharata ist nicht dieselbe wie die einer Computeringenieurin im Bombay von heute oder die Moral eines indischen Intellektuellen im Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft.
Für die frühen Freiheitskämpfer im 19. Jahrhundert wurde die Gita ein wichtiger Text.
Die Philosophin Bindu Puri.
Einer von ihnen, Lokmanya Tilak, rechtfertigte mit der Bhagavad Gita den Gebrauch von Gewalt gegen die Kolonialherren. Gandhi interessierte sich für den Text aus der entgegengesetzten Perspektive.
In ihren Seminaren an der JNU, der Nehru-Universität in New Delhi, einer der wichtigsten Hochschulen des Landes, beschäftigt sich Puri vor allem mit Gandhis Rezeption der Bhagavad Gita. Den Widerspruch zwischen Krishnas Lob von Ahimsa, wörtlich nicht verletzen, und seinem Rat an Arjun, in die Schlacht zu ziehen und zu kämpfen, löst Gandhi in dem:
Er sagt, dass die Gita eine Metapher ist. Es geht nicht um realen Krieg, sondern um den Krieg in uns.
Wem Lust und Leid, Gewinn und Verlust, Erfolg und Misserfolg, Liebe und Hass, Furcht und Erregung für gleich gelten, der ist in jedem Sinne frei.
Für menschliches Tun bedeutet das, ohne innere Anteilnahme zu handeln, ohne Interesse an Erfolg oder Misserfolg. Mein Handeln hat keinen besonderen Wert und meine Moral ist nicht wertvoller als die einer anderen Person.
Für mich ist der schönste Ausdruck von Gewaltlosigkeit, andere Religionen und Moralvorstellungen mit einzuschließen in das eigene Handeln.
In Hindu idea it is infinite truth. Infinite truth and the truth are very different.
Im Hinduismus ist die Wahrheit unendlich. Es gibt nicht die eine Wahrheit,
sagt Devdutt Patnaik in seinem Bestseller My Gita. Die Idee, die Bhagavad Gita zum nationalen Heiligtum zu erklären, tat er in einem Interview als Lippendienst am Hinduismus ab. Was Gandhi dazu gesagt hätte?
Er betrachtet die Gita als Quelle säkularer moralischer Normen, die von allen geteilt werden können.
Und nicht als Quelle einer Staatsreligion. Im Lernstoff der Hochschulen kommt der Text vor, sagt Professorin Bindu Puri, aber
it plays some kind of marginal role in academic curricula.
Aber die Gita spielt im Curriculum nur eine Randrolle.
Im Indien von heute ergeht es der Bhagavad Gita wie anderen heiligen Texten, die von der Politik instrumentalisiert werden. Der Inhalt spielt dabei keine Rolle. In der Fernsehdiskussion über die Freiexemplare für College-Studierende blieb der Sprecher der Landesregierung von Maharashtra auf die Frage nach den 18 Kapitelüberschriften der Bhagavad Gita die Antwort schuldig.
Wie die Hindu-Nationalisten aus einer unendlichen Wahrheit nur eine einzige machen wollen. Gerd Brendel über die Gita in Indien. Das war's von Sein und Streit für diese Ausgabe. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.